Neuen Testament. Tempotaschentücher mit herlegen, da wird es schon werden. Neues Testament, Matthäus Kapitel 14. Wir wollen da einige wenige Verse lesen, und zwar ab Vers 28. Matthäus Kapitel 14, ab Vers 28. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wasser. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiffe und wandelte auf den Wassern, um zu Jesu zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Alsbald aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Soweit das Wort Gottes. Petrus, der Jünger des Herrn, der auf diesem See wandelte, ist gleichzeitig ein Bild der Gläubigen auf dem Pfade durch diese wüste Welt. Das ist ein Bild davon. Und wir alle wollen uns hineingestellt sehen in diese Wüstenreise, in diese Wüstenwanderung auf dieser Erde. Die stürmischen Wogen des Meeres, die wir hier finden, schildern uns treffend gleichzeitig die Versuchungen, die Versuchlichkeiten, aber auch die Schwierigkeiten, die uns auf dem Wege treffen, entgegentreten, entgegenstehen. Eine unserer größten Gefahren entspringt aus der Tatsache, dass das Fleisch, welches wir leider trotz Gottes Kindschaft noch an uns tragen, in seinen Neigungen mit der Welt und ihren Dingen übereinstimmt. Und dass der Teufel darauf ausgeht, die Dinge, die draußen sind, uns in das Herz hineinzutragen, wenn wir nicht wachsam sind. Für diese Wachsamkeit ist nicht der Herr Jesus, sondern sind wir selbst zuständig und voll verantwortlich. Möge doch auch von uns keiner versuchen, in eigener Kraft solchen Versuchungen zu widerstehen. Die Versuchung wird dann ohne Zweifel in einer Niederlage enden. Der Sieg und die Überwindung über Versuchlichkeiten geschieht einzig und allein durch die Macht des Geistes Gottes. Und wir haben nur dann Sieg, wenn wir in der rechten Beziehung des Geistes Gottes gefunden werden. Deshalb ist die Überwindung unserer Probleme, unserer Nöte, unserer Schwierigkeiten absolut ein rein geistliches. Um die Dinge zu überwinden durch den Geist, bedarf es erst, jene zu erkennen. Das sagt Gottes Wort auch ganz klar: Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und ich möchte heute ganz klar sagen, dass wir beten müssen: Herr, nimm uns nicht das und jenes weg. Du weißt sowieso, ich kann das Zeug nicht leiden. Da wird Gott nie Erhörung schenken. Sondern dass wir uns wegen des Tatbestandes irgendwelcher Anfechtungen und Nöte darunter beugen und sagen: Herr Jesus, ich bin bereit, ein Ja zu haben zu diesen mir üblen und dich nicht verherrlichenden Wegen, und will bereit sein, den Weg zu gehen, den du in deinem Worte gezeigt hast. Ich will mich jetzt ausstrecken in Gebet und Suche, in Hingebung, dich zu erkennen, dein Licht zu erkennen, die Wahrheit zu erkennen. Diese Wahrheit wird euch frei machen. Der Jesus hat ganz gesagt, klar gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Eine andere Wahrheit gibt es ja nicht, außer die unseres köstlichen Herrn Jesus. Der Jesus ist die Wahrheit. Und das ist eine Angelegenheit, die nicht jedem Menschen eigen ist. Auch schon der komische Pilatus frug, was ist Wahrheit? Wir sehen, wie weit er von der Wahrheit von Gott weg war. Und eines möchte ich sagen, in aller Anfechtung und Not, wenn wir keinen Sieg haben, ist es allein der Mangel unserer Gemeinschaft im Geiste mit Jesus. Der wird überwunden durch einen gottgemäßen Kampf, nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Dass wir keine falsche Wegbegehung suchen, etwa in fleischlicher Anspannung etwas hervorbringen zu wollen, um Gott damit wohlgefällig zu sein. Und wenn wir es voller Energie erreicht hätten, durch menschliche Aufopferung und einen Persönlichkeitsradikalismus, dann hätte Gott nicht die Ehre. Dann hätte unser Fleisch die Ehre, den Sieg davongetragen zu haben. Und solches gereicht nicht zur Verherrlichung Gottes. Ich habe vor Jahrzehnten geraucht. Und es tut mir heute noch bitter leid, dass Gott so wenig Ehre darin hatte, als ich es ablegte. Es war mehr ein Akt der Erkenntnis, dass Gott solches nicht will. Ofentür auf, alles reingeschmissen, aus, Jahrzehnte sind drüber weg. Wird nicht mehr drüber gesprochen. Sicherlich nicht verkehrt. Aber mir wäre es lieber gewesen, der Geist Gottes hätte mich in dieser Weise gemahnt und ich hätte, und er hat sicherlich gemahnt, ich habe es aber gar nicht registriert. Gar nicht darauf geachtet. Und das ist die Problematik in unserem Leben, dass wir so wenig Verbindung des Geistes Gottes zu seinem Wort haben, worin wir seinen Willen nicht klar und absolut erkennen und ihn nicht befolgen. Und da wird Gott die Ehre genommen. Wir sitzen gerne auf dem Thron, auf dem der Herr Jesus gehört. Wie gern sitzen wir da drauf? Das kann das albernste Zeug sein, wenn es mit menschlicher Ehre verbunden ist. Da versuchen wir uns noch ein bisschen mit drauf zu drücken. Das liegt unserer natürlichen, gearteten Richtung, die durch die Sünde verdorben ist. Unsere alte Natur, die konnte auch der Herr Jesus am Kreuz nicht mehr verbessern. Es hat sich mittlerweile bei einigen Gläubigen herumgesprochen. Es wäre gut, wir würden völlig danach tun, uns verhalten, damit Gott mehr Verherrlichung in unserem Leben empfängt. Was tat Petrus hier in unserem Textwort? Als er gerade daran war, zu sinken, er schrie. Weißt du, wenn du noch nicht geschrien hast, hast noch nie in einer Not gesessen. Gott lähmt dir auch das Schreien, das sage ich dir. Und Gottes Wort sagt sogar, dass er nicht überhört das Schreien und Rufen seiner Kinder. Er schrie, zu wem denn? Zum Herrn, deshalb sagt er, Herr, rette mich. Wir müssen uns auch als Kinder Gottes immer wieder bewusst werden, dass unser hochgelobter Herr und Heiland uns nicht nur von der Hölle und dem kommenden Gericht gerettet hat, sondern dass er uns auch Tag für Tag durch dieses Leben hindurch erretten will, aus den Gefahren des täglichen Lebens herausretten will. In Er lebt immer da und ist uns ein gegenwärtiger Heiland, der unsere Nöte und Probleme viel besser kennt als wir. Wenn wir sie nur annähernd so gut kennen würden, dann hätten wir keine Probleme. Wer uns auf unserem Pfade durch diese Welt und Wüste mit der ganzen Sorge seiner Liebe umgibt. Es gibt Gläubige, die spüren das gar nicht. Die sind so exhibil und exzentrisch gelagert. Die sehen nur ihre eigenen Nöte. Und weil sie nur diese sehen, da blicken sie wie hypnotisiert darauf. Und das ist klar, dass in unseren Problemen kein Sieg ist. Was lehrt uns denn Gottes Wort? Hinzuschauen auf Jesus. Hinschauen, sagt der Hebräerbrief, auf Jesus. Ja, schau mal hin. Und das bedarf der Erlernung durch Übung. Wie der Hebräerbrief sagt, durch die Gewohnheit geübten Sinne. Wir sollen so lange üben, bis wir es begriffen haben. Das braucht einfach Übung. Sein Auge, das Auge Gottes, ruht beständiglich in unaussprechlicher Liebe und großer Erbarmung auf uns. Sein Auge. Und seine Hand hält uns. Sein Auge ruht auf uns, seine Hand hält uns. Und wir brauchen ihn, unseren Herrn, jeden Tag unseres Lebens. Die Rettung, die wir gestern noch aus der uns von Satan gelegten Schlinge führen, kann uns nicht für heute nützen, weil wir Christus täglich ganz neu erleben müssen. Ansonsten bauen wir auf Traditionen und Vergangenheiten und Erfahrungswerten auf, dann ist aber der Herr Jesus nicht allgegenwärtig, täglich aufs Neue. Das sind ganz praktische Mitteilungen, die wir doch beherzigen wollen, einfach, dass wir mehr Siegesleben dem Herrn Jesus anbieten können, worin er dann verherrlicht wird. In dem Augenblick aber, wo die Versuchung in irgendeiner Gestalt an dich herantritt, dann unterliegt es der von Gott uns geheißenen Zucht. Wir sollen zuchtvoll vor unserem Gott leben. Dann blicke ich auf ihn bis hinein in die Herrlichkeit. Wenn wir im Alten Testament, das sind ja die Schattenbilder für uns, die haben auch heute noch volle Gültigkeit, sicherlich vergeistlicht so manches, aber sie haben noch heute volle Gültigkeit für uns. Wenn wir da hineinschauen, dann war es doch so, dass die Israeliten dann Sieg hatten, wenn sie sich reinigten. Und weil es das Volk Gottes war, das dem lebendigen Gott im Fleische diente, so haben wir eben die Äußerung in sichtbaren äußeren Reinigungen. Es gibt heute keinen Gottesdienst, der außerhalb dieser Gesetze Gottes im Alten Testament verlief. Deshalb gab Gott die mosaische Gesetzgebung der Reinigung, der Enthaltsamkeit. Und wenn wir uns von diesen Dingen der Welt nicht enthalten, dann leben wir auch außerhalb der von Gott durch Schattenbilder uns gegebenen Weisungen des Alten Testaments. Wir wissen genau, dass der Herr Jesus das Gesetz erfüllt hat. Er hat es nicht abgeschafft, sondern erfüllt. Das ist etwas anderes als abgeschafft. Das Gesetz des Alten Testaments ist uns heute noch Weisung in der Ordnung des Neuen Testaments. Aber nicht, dass das abgeschafft worden wäre. Da steht nichts von in der Bibel. Auch im Neuen Testament nicht. Wir müssen es nur richtig anwenden, und das will der Geist Gottes. Und dafür hat er uns den Heiligen Geist gegeben, dass er uns, wie Gottes Wort sagt, in alle Wahrheit leite. Die Frage ist, ob wir uns von ihm leiten lassen möchten. Es ist eine wirkliche Tat, ein Geschehnis, wenn du dein Auge zu dem Herrn Jesus hinwendest, in solchem Augenblick der Not, der Anfechtung und der Versuchung. Und dieses sich zu ihm hinwenden, wendet auch zugleich deinen Blick von der Versuchung ab. Das ist ein Geheimnis des Sieges. Es muss praktiziert werden. Und zwar wendet es unseren Blick von der Versuchung ab, welche dich überfällt, ohne dass du gefragt worden bist, ob du sie wolltest. Aber wir haben einen Sieg über diese Dinge, wenn wir den Teufel nicht fragen, ob er gehen will, sondern wenn wir auf unseren Herrn schauen. Und das ist praktisches Ausleben im Siege des am Kreuz geschehenen wunderbaren Opfers. Des Opfers unseres Herrn. Wie nötig haben wir es doch, in dieser steten und lebendigen Berührung mit unserem Herrn zu bleiben, zu sein, zu stehen, diesen Kontakt zu unserem Herrn Jesus nicht mehr abbrechen zu lassen, der es übernommen hat und der es vermag, uns völlig zu retten, auch aus diesen Versuchungen des Tages, indem er immer da lebt, steht geschrieben, und sich für uns verwendet, Hebräer 7, Vers 25, er lebt immer da. Er verwendet sich immer da. Die Frage ist, ob wir immer da kommen, wenn wir in solchen Situationen sind. Ja, wir haben nur dann keinen Sieg, wenn wir nicht zu ihm kommen. Er verwendet sich immer da, steht geschrieben. Wenn wir ihn beanspruchen, dann haben wir auch immer da Sieg. Es kommt also, wie wir jetzt sehen, darauf an, auf ein rechtes und richtiges Verhalten unsererseits. Durch alle Widerstände hindurch will er uns bis zum seligen Ende völlig und absolut erretten. Wir dürfen uns sogar versichert halten, in seiner Hand zu ruhen und dass keine Macht und Gewalt auf Erden noch in der Höhe ist, wie wir heute Morgen gelesen haben, die uns aus seiner Hand reißen und zu lösen vermag. Noch nie hat der Herr Jesus ein Schäflein verloren. Aber wir lesen es umgekehrt, dass er ein Verlorenes gefunden hat. Warum? Weil er den Verlorenen nachgeht als der gute Hirte. Und niemals wird er eins verlieren in Ewigkeit. Das darfst du hundertprozentig gewiss sein. Sonst wäre es nicht der vollkommene Gott, der über unseren menschlichen Problemen haushoch, himmelhoch stehen würde. Oh, wie klein in den Augen der Menschen wird oft der Herr Jesus hingestellt. Wir hatten gerade gestern das Thema, da wurde von Gläubigen gesprochen, die den Herrn Jesus im Munde nehmen, von einem Jesuslein. So etwas kenne ich gar nicht. In ihm ist die ganze Fülle der Gottheit lebendig, leibhaftig. Wir haben es mit unserem Herrn Jesus als den verheißenen Retter und Erlöser zu tun, der durch die Himmel gegangen ist, sagt Gottes Wort. Der ist durchgegangen, der wird das nicht irgendwann mal. Das ist geschehen, er ist der Triumphator über Sünde und Tod und Hölle. Er hat die Mächtigen und Gewaltigen öffentlich schaugestellt, triumphal, dank deinem Gott, dass Jesus der Herr solches für dich getan hat, und richte dein ganzes Leben danach aus, ihm Ehre und Lobpreis und Anbetung zu bringen, nicht nur sonntags morgens in der ersten Stunde hier. Unser ganzes Leben soll ein Leben der Anbetung unserem Gott dienen. Bist du bereit dazu, eine ganze Auslieferung an diesen lebendigen Gott zu zeitigen? Nun zum Text. Das Verhalten des Petrus hat viel mit unseren Charakteren zu tun. Vielleicht ist uns das schon aufgefallen. Wenn ich den Petrus im Worte Gottes finde, da meine ich immer, ich habe es mit mir zu tun. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Da sind furchtbar viele Parallelen von diesem Jünger Jesu zu mir. Vielleicht haben wir nur noch nicht darüber nachgedacht. Was hat den Petrus überhaupt veranlasst? Wie der Herr Jesus selbst auf den Wassern zu wandeln? Was war überhaupt der Grund, zum Herrn Jesus zu sagen, sag mal, ich soll zu dir kommen? Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt es nicht, deshalb wissen wir es nicht. Aber eins steht fest. Wir ersehen einiges daraus. Er sagt schlicht um zum Herrn Jesus, befiehl mir, auf den Wassern zu dir zu kommen. Sag mal, ich soll auf dem Wasser zu dir kommen. Wir kommen in ein großes Problem der Gläubigen in der Beziehung zum Glauben. Das Erste, was wir finden, ein nach außen scheinendes, großes, gewaltiges Glaubensgebäude, in welchem sich der Petrus bewegt. Denn da gehört also schon was dazu. Ich sage es gleich, ich hätte es nicht gesagt. Ich hätte es nicht gesagt. Ich hätte nicht gesagt, der Jesus sagt mal, ich soll zu dir kommen, auf dem Wasser. Das hätte ich nicht gesagt. Einfach von meiner Mentalität her nicht. Und warum sagt das der Petrus? Warum macht er solch ein Angebot an den Herrn? Das ist interessant. Wir kommen gleich drauf. Die ganze Aktion zeigt aber, die wir hier bei Petrus in der Geschichte auf den Wassern finden, dass ganz wenig Gottesverherrlichung dafür aber viel Blamage des Petrus offenbar wurde. Wir halten uns dafür, im Glauben zu sein. Das vergisst du mal heute. Denkst mal nie mehr dran, du wärst stark im Glauben. Denn so dick und so stark ist der Glaube nicht. Ich kann das wirklich sagen. Ich bin oft enttäuscht, auch in den Seelsorgen, Land auf, Land ab, bis in andere Länder, wie wenig Glauben bei den Kindern Gottes gefunden wird, wenn es darauf ankommt, wirklich das Wort Gottes zu praktizieren. Ich bin oft erschossen und kann es schier erfassen. Und darin will der Herr uns sehen und nicht in diesen Worten des Petrus. Sag mal, ich solle auch auf dem Wasser laufen. Gerade deshalb, weil keine Verherrlichung Gottes darin war, aber eine absolute Blamage für den Petrus. Deshalb sehen wir, dass diese Triebe aus seinem eigenen Herzen, sie kamen aus ihm selbst. Wir kommen dann gleich noch drauf. Das ist die Not in der Gemeinde Jesu heute, dass wir Gott dienen möchten mit den Angeboten unseres Fleisches. Petrus hatte darum gebeten, weil er meinte, dass sein Glaube dafür ausreichte. Er hielt sich einfach dafür glaubensstark genug. Auch wir sollen nur das vom Herrn erbeten, auch in unserem Gebetsleben, was unserem Glaubensstand entspricht. Und heute haben wir eine Zeit, die ist gezeichnet, da will man große Massenheilungen durchführen. Man proklamiert einen großen Glauben in die Öffentlichkeit. Das ist nicht nach Gottes Gedanken. Nein. Der Jesus will von uns etwas ganz anderes. Ich danke dem Herrn, dass er von mir nichts verlangt, dass ich an die Hauptwache gehen muss und dort die Krankenzünd machen muss. Das ist nicht nach der Lehre des Neuen Testaments. Das waren damals die Zeichen, bei denen der Herr Jesus das Evangelium des Reiches verkündigen ließ. Und die Erfüllung darin haben wir im tausendjährigen Reich. Da wird es nämlich keine Kranken mehr geben. Und weil man das Evangelium des Reiches nicht annahm, weil man den Herrn verwarf, den Messias, deshalb hat man auch sein Evangelium, das Evangelium des Reiches, verworfen. Und deshalb sind diese gewaltigen Geschehnisse, die uns zwar hier schon genannt sind, in unserer heutigen Zeit einfach nicht anwendbar, weil sie gar nicht für uns bestimmt sind. Denn es kam ein anderes Evangelium. Es kam das Evangelium der Gnade zu uns. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, 20, Vers 24. Das Evangelium der Gnade kam dann. Warum denn? Weil man dieses Evangelium verwarf. Nun, die Gnade wird auch heute verworfen. Aber Gott hat es so bestimmt, dass die Gnade so lange anhalten soll, bis wie lange? Bis nach Römer 11, Vers 25, das letzte Glied zur Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und dann wird der Herr erscheinen. Bete darum, reinige dich, wende dich hin im festen Glauben. Auch wir müssen beten, wie einstmals die Jünger. Herr, mehre uns den Glauben. Das ist schon ein Problem in unserer heutigen Zeit. In Vers 29 sagt der Herr, komm. Das hat der Herr nicht von sich aus gesagt, sondern als eine Aufforderung, die vorausgegangen war durch den Petrus. Der Petrus hat gesagt, sag mal zu mir, gib mir mal Befehl, ich soll kommen. Und er sagt, komm. Der Petrus hat keine Angst. Der klettert tatsächlich aus dem Schiff raus und geht auf den Herrn zu. Aber wisst ihr, unser Glaube soll nicht nur so weit gehen, und das ist kein echter starker Glaube, der uns zu einer handelnden Tat hinreißen lässt, wie hier bei Petrus. Sondern der Glaube ist erst echt, wenn er Bestand hat. Und darin war Petrus nicht gefunden. Der Glaube ist erst echt, wenn er Bestand hat. Deshalb wird uns gesagt, das Ende ihres Glaubens nach sollen wir ihnen nachwandeln. Wir sollen das Ende heiliger Brüder und Schwestern anschauen, wie sie durchs Leben, aber nicht den Anfang, sondern das Ende ihres Glaubens anschauen. Wisst ihr, angefangen haben schon viele. Aber das ist für uns nicht maßgebend. Für uns ist ein Durchgehen im Zeugnis des Glaubens mit Jesus. Und zwar bis ans Ende. Das Maßgebende. Da sind wir ein Zeugnis gewesen. Und nicht, wenn wir mal gut angefangen haben. Da liegt ein Schande da. So war es bei Petrus. Der hat gut angefangen. Der hat gesagt, hier, passt mal, pack raus in das Wasser. Und das hat getragen, hat er nochmal geguckt. Und dann ist er vor. Nicht wahr? Aber nachher passierte etwas. Und dann passierte etwas. Und das ist der Zustand in unserem Leben, wenn kein Sieg da ist. Dann passiert das, was jetzt kommt. Dieser Petrus stieg heraus im Glauben, aber auf der Grundlage und der Basis des Selbstvertrauens. Weil der Herr Jesus als Gott gesagt hat, komm, kam er und er stand auf dem Wasser. Aber jetzt kam erst die Glaubenserprobung. Die fing jetzt erst an. Wenn der Jesus uns in seine Nachfolge kommen heißt, da gibt es keine Enttäuschung. Wenn der Jesus sagt, komm, folge mir nach, da gibt es keine Enttäuschung, wenn wir das tun, was er sagt. Aber es gibt dann eine Enttäuschung, wenn wir in dieser Nachfolge nicht alles gebracht haben und haben uns nicht gänzlich dem Herrn ausgeliefert. Eine Voraussetzung des Glaubenssieges jedoch ist die völlige Auslieferung an Jesus mit all unseren Lebensbereichen. Und das ist eine Problematik, das möchte ich hier sagen. Und genau dort setzt auch der Feind an und lässt uns unsere Sinne, unsere Augen, unsere Gedanken abgleiten vom Herrn und lässt unsere Augen woanders hinschweifen. Wo schaut Petrus hin? Auf den Wind, auf die Wellen, auf das ihn Umgebende. Und das ist klar, wenn ich auf die Welt schaue, dann kann ich meine Augen nicht gleichzeitig auf den Herrn gerichtet haben. Das ist nämlich eine ganz andere Blickrichtung. So geht es auch uns, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben und blicken auf den Nachbarn und auf die Umstände des Lebens, dann sinken wir. Manche denken dann, dass sie nicht keine Kinder Gottes wären, weil sie sinken. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Seine Glaubensangelegenheit. Unser Glaube hat seinen festen Grund in Christo. Und nicht in der Welt. Auch nicht im Wind und auch nicht auf dem Wasser. Als Petrus auf diese Wellen sah, da bedurfte er erneut der Rettung. Kennen wir jetzt die Zusammenhänge? In dem Augenblick, als er auf die Wellen schaute, in dem Moment bedurfte er erneut der Rettung. Eigentlich war der Petrus schon herausgerettet durch die Gemeinschaft mit dem Herrn. Aber wir sehen jetzt, dass wir täglich neu der Rettung bedürfen aus den Gefahren des täglichen Lebens. Herr, sagt er, rette mich. Er wusste ganz genau, wer er retten kann. Oder? Doch, er wusste es genau. Sonst hätte er zum Thomas gerufen. Aber der Thomas war ja genau in dieser Lage, dieser Ungläubige. Und deshalb hat er gar nicht zum Thomas gerufen. Wisst ihr, gewöhnen wir uns an, uns zuerst an den Herrn zu wenden. Der Retter ist nur Jesus. Obgleich er sagt, Herr, rette mich, da muss der furchtbar weit von Jesus weg gewesen sein. War der so weit weg? Im Glauben ja. Aber der Herr war ihm doch so nah. Vielleicht war er 5 Meter von ihm weg. Wie ist das möglich? Das ist immer noch Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir 5 Meter neben dem Herrn sind. Wenn der 5 Meter von mir weg wäre, wäre er auch in diesem Raum. Warum dann noch rette mich? Warum kann Petrus eigentlich so rufen, obgleich er nur 3 oder 5 Meter von ihm weg ist? Wenn heute Gläubige Not leiden und um Rettung rufen, obgleich der Herr bei ihm ist, liegt ein völlig falsches Verhalten vor. Ein völlig falsches Verhalten in der Wegbegehung des Glaubens. Die Bibel nennt es Unglaube. Und dort laufen alle Fäden des Sieges zusammen. Der Herr nennt Petrus Kleingläubiger. Der lässt ihn sogar noch etwas. Und zwar, weil er rausgeklettert ist. Da lässt er nur noch den noch ein ganz klein wenig Glauben zukommen. Aber nur klein, nur der Anfang war da. Aus dem Schiff raus, mehr nicht. Deshalb war ein Kleingläubiger. Und fragt, warum zweifelst du? Hat der Herr Jesus nicht durch sein Wort absolut klar geredet? Warum ist noch Zweifel in unserem Leben? Wisst ihr warum? Weil wir dem Herrn nicht vertrauen. Das ist, sonst gibt es überhaupt keine, es gibt nichts anderes. Wir vertrauen einfach dem Herrn. Er hat ganz deutlich und exakt geredet und wir vertrauen ihm nicht. Und weil wir ihm nicht vertrauen, werden wir von Gott her als Kleingläubige, als Ungläubige angesehen. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es tiefer geht, wenn es absackt. Wenn ganz schnell die Knie schon drin stecken. Manchen steht es sogar bis zum Hals. Der Herr will, dass wir glauben. Dass wir hier einfach, so wie er es gemacht hat beim Herausklettern, dass er auch weiterhin sich auf den Boden des Sieges im Blick zum Herrn seinen Lebenswandel beschreibt. Es liegt Sieg drin. Was anderes lehrt die Bibel Gottes Wort nicht. Ich sage es. Geschwister, und das ist eigentlich das ganz Schwere. Ist das schwer? Auch was. Vertrauen. Natürlich führt der Herr, Gott gewollt, uns in Prüfungen und Versuchlichkeiten, aber nicht zur Sünde. Der Herr ist aber bei uns, der ist ganz nah. Siehe, sagt der Herr, ich bin bei euch, nicht nur im Monat 5 Tage, alle Tage. Will er bei uns sein. Glaubst du das? Ja, wenn du es nicht glaubst, dann kannst du auch keinen Glaubenssieg haben. Und das bedeutet für uns Auslieferung an Jesus. Auf der ganzen Länge, auf der ganzen Breite. Damit der Sieg in unserem Leben gefunden wird. Und der Herr solchen nehmen kann, um sich zu verherrlichen. Und Gott steht auch dann zu seiner Zusage und Aussage, wenn wir noch zweifeln. Das ist das Interessante. Der Petrus ist ein Zweifelnder nach der Aussage, ein Kleingläubiger, der untergeht, und der Herr Jesus steht trotzdem zu seiner Zusage. Hatten der Herr Jesus absaufen lassen? Nein, nein, nichts. Er steht zu seiner Zusage, wenn wir selbst zweifeln. Aber unser Zweifel entehrt Gott. Und durch die Entehrung, durch die beständige Entehrung Gottes, wegen des Nichtvertrauens auf die Aussage seines Wortes, folgt in unserem Leben Not. Und das ist das Problem der Sieglosigkeit. Die Erhörung, die Erhörung unseres Rettungsgeschreies geht allein über den Glauben. Gott will sich verherrlichen nur durch das, was er gegeben hat. Und weil Gott der Geber aller Gaben ist, ist er auch der Geber, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Gott will nicht durch unsere fleischliche Anspannung und Energie uns gerettet wissen aus den Anfechtungen des täglichen Lebens, sondern er will uns errettet wissen durch den uns gegebenen Glauben. In dem Moment, wo Gott uns den Glauben gibt, gibt er uns diesen mit der Absicht seiner Verherrlichung. Und dann haben wir mit den Dingen Gott gedient, die er uns gegeben hat. Und da kann Gott ja dazu sagen. Und wenn wir mit unserem Köpfchen rechnen, weil wir immer so wunderbar durch die Klippen gekommen sind, da wird es auch diesmal funktionieren. Aber darin wird Gott nicht verherrlicht. Das sind eigene Wege. Da liegt auch kein Lohn für uns drin. Da liegt überhaupt nichts drin. Und der Herr möchte uns klar machen, dass wir heute gefördert sind, uns ganz neu ausrüsten zu lassen, eine Ausrüstung aufzunehmen, die darauf abzielt, Gott zu verherrlichen durch ein uneingeschränktes Vertrauen, das wir dem Herrn bringen möchten. Bist du bereit dazu? Und dann führt der Herr Prüfungen. Da geht's mal in die Tiefe, aber Gott gewollt. Und dann schaut das Auge Gottes unablässig auf dich, wie du dich jetzt verhalten wirst. Und jetzt kommt's auf dich. Jetzt kommt's auf mich an, ob ich auf die Wellen und den Wind blicke. Ja, dann muss er mich wieder, trotz meiner Zweifelei, wieder mal rausziehen, wie den Peter. Und wenn er ihn herausgezogen hat, dann hat er ihn anschließend nicht fertig gemacht. Dann hat er auch keins ins Genick geschlagen. Das hat der Herr Jesus alles nicht gemacht, wie das Menschen tun. Sondern er hat mit ihm Gemeinschaft anschließend gepflegt. Sie sind miteinander ins Schiff gegangen. Und daraufhin legte sich der Sturm. Wisst ihr, das, was der Herr Jesus macht dem sinkenden Petrus, erreicht ihm die Hand. Das macht er auch mit uns. Und er schmeißt ihn nicht um, sondern er zieht ihn wohin? Zu sich, damit er Gemeinschaft habe mit ihm. Er zieht ihn zu sich und er nimmt ihn nun und sagt, komm, jetzt gehen wir miteinander. Der Jesus hat auch uns an seine Hand genommen. Es ist die starke Gotteshand, an der du bist. Warum vertraust du eigentlich nicht? Du, wenn du nicht vertraust dieser Hand Gottes, dann entehrst du den Herrn. Dann gibst du ihm nicht die Ehre. Du weißt ja besser als Gott. Liefere dich dem Herrn Jesus aus mit all dem, was du bist und hast. Jesus ist der Retter, der Erlöser und Heiland. Der Glaube erhält also seine Bewährung und seine Erprobung, nachdem wir vorher das Licht gesucht haben, die Wahrheit. Er ist der, der auch uns heute die Hand entgegengestreckt hat und wir wollen von Petrus lernen. Wir wollen lernen, wie es die Art des Petrus war, der wir in diesem Fall nicht nachahmen wollen. Wir wollen nicht in eigener Vermessenheit der Verkennung unseres Glaubensmaßes sagen, Herr Jesus, gib mal gelingen, dass ich hier da 5000 zum Glauben führen kann. Du bet nicht so. Das will Gott nicht. Wenn das Gott will, dann gibt er selbst seinen Geist und seinen Glauben in das Herz eines Betreffenden. Aber Gott will sich heute ganz anders an uns verherrlichen. Nämlich, er will erst einmal, dass du völlig zum Ende gekommen bist mit deinen eigenen Gedanken. Dass du stille bist. Wir sollen stille werden vor dem Herrn. Wir sollen eingedenk sein, dass wir Staub und Asche sind, überhaupt nichts können und vermögen. Und dass der Herr Jesus dann das erst bewährt sehen will in unserem Leben, um uns dann zu gebrauchen für die Dienste, die ganz klein anfangen, ganz winzig klein. Es gibt Gläubige, die erkennen aufgrund der Feinheit der Aufträge Gottes die Dienste gar nicht. Die sehen es gar nicht. Der Herr möchte uns ganz neu einen Blick schenken für die mannigfaltige Beauftragung seiner herrlichen Aufträge an uns, dass wir uns neu ausrüsten lassen mit einem Glauben, der unseren Gott ehrt in allem. Bist du bereit dazu? Dann sage ein ganz tiefes Ja in deinem Herzen. Brich mit der Sünde des Unglaubens! Gott hat geredet in seinem Wort. Und verherrliche darin den Herrn in jeder Weise. Amen.